Die Ampelregierung glaubt, sie könnte mit noch mehr Staatseingriffen, mit noch mehr Bürokratie, könnte sie dieses Problem lösen. Das funktioniert aber nicht. Sie macht es nur schlimmer. Da gibt es also Leute, die haben eine komplett verdrehte Weltsicht. Wenn wir das begreifen, dass uns dieser Mechanismus den Wohlstand ermöglicht hat, den wir gerade genießen, dann werden wir sehen, wie gefährlich es ist, wieder zurückzufallen in diese herzerwärmenden sozialistischen Träume. Vielleicht spielt aber auch eine Rolle, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass es uns so gut geht. Das wird sich jetzt ändern.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes, war unter anderem tätig für Goldman Sachs und Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Und mittlerweile ist er im Dienste von Flossbach von Storch beim Flossbach von Storch Research Institute. Herzlich willkommen, Thomas Mayer.
Guten Tag, Herr Lochner.
Herr Mayer, sehr schön, dass Sie wieder bei mir zu Gast sind. Wir haben einiges zu besprechen. Der deutschen Wirtschaft geht es gerade nicht ganz so gut. Da wollen wir natürlich auch drüber sprechen. Da interessiert mich natürlich Ihre Meinung, vor allem Ihre Verbesserungsvorschläge. Und steigen wir aber mal ein mit dem Aktienmarkt. Vorab noch wichtig, Leute, unbedingt Kanal abonnieren, um solche Hochkaräter wie Herrn Mayer nicht mehr zu verpassen. Herr Mayer, ich habe vor kurzem gelesen, Sie haben gewarnt vor der trügerischen Stabilität am Aktienmarkt, am deutschen Aktienmarkt. Was ist denn da trügerisch gerade?
Naja, ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht mehr so daran erinnern, dass ich da von der trügerischen Stabilität gewarnt habe. Fakt ist, dass wir das Jahr fulminant gestartet haben mit einer sehr kraftvollen Rallye, vor allem in den USA, aber auch beim DAX, die wahrscheinlich doch darauf beruhte, dass man die Konjunktureinschätzung insbesondere in den USA revidiert hat. Man hat gesehen, dass die Wirtschaft aufgrund der Zinserhöhungen der Fed nicht in die Knie geht, sondern dass sie robust weiter wächst, dass wir Monat für Monat bombenfeste Arbeitszahlen sehen. Und da hat der Markt ein bisschen gedreht. Er hat die hohen Zinsen nicht mehr als Bedrohung empfunden, sondern eigentlich als Ausdruck eines insgesamt robusten wirtschaftlichen Umfelds. Das hat dazu geführt, dass der Aktienmarkt steigen konnte, während gleichzeitig der Bondmarkt im Preis nachgab, also die Renditen gestiegen sind. Insofern könnte man sagen, dass der Aktienmarkt eigentlich eher jetzt eine gute Konjunkturentwicklung preist. Das gilt jetzt vor allem für die USA. Anderswo sieht es nicht ganz so gut aus, aber man muss halt sagen, die USA ziehen die globalen Märkte. Und wenn ich mir den deutschen Markt anschaue, den DAX anschaue, dann ist der DAX eigentlich immer so ein gehebeltes Instrument auf die globale Konjunktur. Und wenn doch immer noch die größte Volkswirtschaft der Welt durchzieht, dann freut das den DAX, auch wenn Deutschland selbst die rote Laterne beim Wachstum innehat.
Ich glaube, so wie ich den Artikel, ich glaube, es war in der Welt, da stand zumindest als Überschrift, das drüber als Zitat, die trügerische Stabilität am deutschen Aktienmarkt, so wie ich es verstanden habe, meinten Sie in dem Artikel, dass so ein bisschen trügerisch sein könnte, Sie haben es gerade beschrieben, starke Wirtschaft, vielleicht schon wieder leicht aufkeimende Inflation, dass da vielleicht dann so ein bisschen ja, das Enttäuschungspotenzial irgendwann kommen könnte, weil dann die Fed vielleicht die Zinsen auch gar nicht senken kann bei diesem starken Arbeitsmarkt. Die Inflation immer noch da. Könnte das eine Enttäuschung werden? Vor allem das größte Risiko, dass die Inflation wirklich wieder anzieht?
Ja, also zunächst mal ist klar, dass die Bewertungen äußerst gedehnt sind, vor allem in den USA. Europa ist da weniger davon betroffen. UK, Großbritannien noch weniger. Japan auch nicht, aber die USA, das sind die Bewertungen sehr hoch, insbesondere im Technologiesektor. Und der ist natürlich wahnsinnig wichtig für die Aktienmarktperformance. Was wir jetzt bei den Zinsen gesehen haben, ist, dass der Markt ja im Verlauf dieses Jahres von einer Annahme von 6 Zinssenkungen ausgegangen war und jetzt reduziert ist auf weniger als 3. Das hat aber den Markt, den Aktienmarkt nicht umgeworfen. Wir haben jetzt zwar im zweiten Quartal ein bisschen kleine Schwächezeichen gesehen. Also insofern fragt man sich dann schon, kann das alles so gut weitergehen? Aber die Zinsen sind momentan kein großes Problem. Aber natürlich, Sie haben da völlig recht, sollten sich Zinserhöhungserwartungen wieder bilden, weil die Inflation vielleicht wieder nach oben geht, dann sieht es wieder anders aus. Momentan sagt man halt, naja, also wenn die Zinsen etwas länger höher bleiben als gedacht, dann ist es der guten Konjunktur in den USA geschuldet. Mhm. So was kann daran falsch sein. Ne? Dann verdienen die Unternehmen alles gut. Wenn es jetzt aber heißt, die Inflation kommt wieder, ne? Also das Gespenst tritt wieder auf, der Spuk ist nicht vorbei und die Fed muss jetzt wieder erhöhen statt senken, dann sind wir natürlich in einem anderen Regime. Soweit sind wir nicht, davon redet niemand. Aber man kann diesen Regimewechsel, man kann die Rückkehr der Inflation nicht vollständig ausschließen.
Sie haben ja ein Buch geschrieben, das Inflationsgespenst. Nicht vollständig ausschließen oder halten Sie es schon eher für realistisch? Sie sind ja schon jemand, der die Inflation immer als veritables Risiko sieht. Und Sie haben ja auch gerne gesagt, eigentlich war sie nie wirklich weg. Also das muss man schon auf dem Schirm haben, oder? Wie schätzen Sie da gerade die ganzen Tendenzen ein?
Ja, wir hatten ja in der Pandemie sozusagen den perfekten Sturm, wie man so schön sagt. Das sind praktisch alle Inflationstreiber, die man in der Wirtschaftswissenschaft so auf dem Radarschirm hat, angetreten. Da gab es die Geldschaffung der Zentralbanken zur Finanzierung der Staatsdefizite. Da gab es die Rohstoffpreisexplosionen, die Preisanstiege für Zwischenprodukte. Da gab es die Nachfragestimulierung durch Staatstransfers für Leute, die in den Lockdowns nicht zur Arbeit gehen konnten, also das Angebot, da kam alles zusammen. Wenn man sich das jetzt anschaut, dann sehen wir doch, einige der großen Treiber haben sich abgeschwächt. Zentralbanken machen jetzt zum Teil mildes QT, also Quantitative Tightening, milde, nicht wirklich radikal, oder aber sie erhöhen die Käufe nicht mehr, mit Ausnahme vielleicht der Bank von Japan, die noch ein bisschen rumdruckst, da ist es noch nicht so ganz klar. Man kann schauen, dass die Überschussersparnisse, also die überschüssigen Geldersparnisse, waren ja keine wirklichen Ersparnisse, die Leute haben ja nicht den Konsum eingeschränkt, sondern die Geldersparnisse, das gehorderte Geld, das ist jetzt abgeschmolzen, weitgehend abgeschmolzen, und zwar im Wesentlichen dadurch, dass eben die Preise angestiegen sind. Dann wurde also der Geldschatz in reale Kaufkraft gerechnet weniger wert. Dieser Inflationstreiber wird jetzt deutlich schwächer. Zweitens, die Rohstoffpreise haben sich wieder etwas beruhigt. Das hat natürlich dazu geholfen, dass die Inflationsraten runtergekommen sind. Aber, jetzt kommt es aber, die Lohnkosten ziehen immer noch an. In Deutschland, Europa erleben wir momentan eine Beschleunigung. Die wird vor allem in Europa, insbesondere in Deutschland, nicht durch Produktivitätssteigerungen kompensiert, wirkt sich also preistreibend aus. USA ist es etwas besser. Das ist die eine Sache, die man beobachten muss. Die andere Sache ist, dass wir weiterhin enorm steigende Staatsschulden sehen. Wir hatten schon in der Pandemie die größte Staatsschuldenausweitung in Friedenszeiten. Und wie in Kriegszeiten, die größte Staatsschuld in Friedenszeiten, wie in Kriegszeiten, haben wir die durch Gelddrucken finanziert. Jetzt wissen wir, dass die Monetisierung von steigenden Staatsschulden früher oder später zur Inflation führen kann. Meistens tut sie das dann auch. Die große Frage jetzt nach vorne gerichtet ist, wenn es den Staaten nicht gelingt, ihre Verschuldung einzudämmen, wenn sie dann um diesen Schuldenstand, diesen steigenden Schuldenblock weiter mit Hilfe der Zentralbanken finanzieren müssen, weil die Zentralbanken die Zinsen niedrig halten müssen, sonst werden die Staaten, geht den Staaten das Geld aus, dann kann sich aus dieser Quelle heraus neuer Inflationsdruck aufbauen.
Das sehen die Märkte ja gerade schon kritisch, oder? Also Bitcoin läuft schon länger gut, Gold läuft sehr, sehr gut. Sehen Sie das als Misstrauensvotum gegen die Fiat-Währung und vor allem vielleicht auch viel mehr die Staatsschulden? Denn Sie haben es gerade angesprochen, die USA brauchen mittlerweile nur noch 100 Tage, um eine Billion, also deutsche Billion, nicht die englische, die deutsche, draufzusatteln. Also das kann man ja gar nicht mehr verarbeiten, oder? Wo soll das noch hinführen?
Also das Publikum ist, glaube ich, noch nicht so weit. Man kann das daran erkennen, dass die großen Gold-ETFs eigentlich eher jetzt Bestände verlieren. Also das breite Publikum ist bisher, zumindest solange wir die Daten jetzt haben, die kommen auch mit einer gewissen Zeitverzögerung raus, eher auf der Verkäuferseite, weil die Goldhalter schöne Gewinne gesehen haben und weil jetzt auch der Zinsmarkt wieder attraktive Anlagen bietet. Was wir aber sehen ist, dass die Zentralbanken in enormem Umfang ihre Goldbestände aufbauen. Die stützen also den Preis, die treiben ihn weiter, unter anderem auch, weil sie sich von der Dominanz des Dollars entfernen wollen. Da reden wir jetzt insbesondere über den sogenannten globalen Süden, China, Russland und so weiter. Also die treiben den Preis an. Und die spannende Frage wird sein, ob der durchschnittliche Goldanleger, der private Goldanleger, ob der auf diesen Zug aufspringt. Und dann kriegen wir praktisch nochmal ein weiteres Momentum getriebenen Anstieg des Goldes. Bitcoin ist immer so eine Sache, da bin ich mir nicht so sicher, was da läuft. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch davon profitiert, dass der Goldpreis so läuft. Beide sind ja so ein bisschen Alternativgelder zu den großen Fiat-Währungen, also insbesondere zum Dollar, Euro. Und wenn die alte Alternativwährung läuft, dann gibt es wahrscheinlich doch auch Leute, die sagen, naja, also hier, Gold ist was für ältere Leute. Ich sehe, dass das läuft. Ich will mit einem Bitcoin wohler, das liegt mir näher. Könnte mir vorstellen, dass das Gold den Bitcoin-Preis mitzieht. Ich weiß es aber nicht. Das ist also eine Vermutung.
Was ist denn das beste Asset, wenn wir jetzt mal von, ja, zumindest einer kleineren Inflation ausgehen in den kommenden Jahren von 2-3 oder vielleicht sogar, wenn es schlechter läuft, 4 oder 5%. Und vor allem dieser Schuldenexplosion, gerade in der größten Volkswirtschaft der Welt, was ist da für Sie das beste Asset? Was ist da rational als Anleger?
Ja, also langfristig denke ich, sind die Aktien dort die beste Asset-Klasse. Aktien laufen am besten, wenn die Inflation im wohltemperierten Bereich liegt. Das heißt, sie sollen nicht zu niedrig sein, denn sonst können die Unternehmen keine nominalen Gewinne machen, weil sie die Nominalpreise nicht erhöhen können. Aber sie soll auch nicht zu hoch sein, denn wenn sie zu hoch wird, dann verzerrt die Inflation die Preissignale und die ganze Wirtschaft kommt aus dem Trab. Also bei einer wohltemperierten Inflation, ich würde mal sagen im höheren einstelligen Bereich, da laufen die Aktienmärkte im Allgemeinen recht gut. Dann gilt natürlich, Gold als Inflationshedge ist, ich würde mal sagen, beinahe so alt wie der Umgang der Menschheit mit Geld. Kann man immer, vor allem dann, wenn es ganz, ganz schlimm wird, wenn dann sogar die Aktien versagen, weil die Preise völlig aus dem Ruder laufen, denken Sie an die Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland, Österreich, Ungarn und so weiter, dann bietet Gold natürlich den Versicherungsschutz. Also insofern würde ich sagen, ein Anleger, der jetzt einen längeren Zeithorizont hat, der das Geld nicht in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren braucht, sondern er sagt, ich lege das an zur Mehrung meines Wohlstands auf längere Sicht, der ist, glaube ich, mit Aktien und Gold ganz gut beraten. Und zwar wichtig, meines Erachtens, ein globales Aktienportfolio. Also wir sehen ja immer hier in Deutschland diesen Fokus auf den DAX. Das ist natürlich ein extrem enger Index in einem sehr begrenzten Markt. Das sollten wir eigentlich davon wegkommen. Es ist ein bisschen schade, dass dieser Index bei uns in der Debatte so stark im Vordergrund steht, weil er ist wirklich klein. Er repräsentiert den Aktienmarkt wirklich nicht. Also wenn man da schauen möchte, wie es den Aktienmärkten wirklich geht, kann man mit dem S&P 500, dem US-Index anfangen, oder besser noch, man schaut sich dann einen FTSE All World oder MSCI World an, dann weiß man wirklich, was läuft am Aktienmarkt.
Jetzt haben Sie mir mit dem DAX schon eine schöne Stallvorlage geliefert, die deutsche Wirtschaft. Im DAX sind natürlich noch die großen Player, auch internationale Player drin. Aber schauen wir mal auf die deutsche Wirtschaft. Professor Gunter Schnabel hat vor kurzem bei mir gesagt, Deutschland ja, ist eigentlich eine Planwirtschaft, beziehungsweise wir haben sehr viele planwirtschaftliche Elemente mittlerweile. Er hat sogar vor einem, er warnt vor einem grünen Waterloo. Würden Sie ihm zustimmen?
Also wir haben momentan ernsthafte Probleme. Das Magazin Economist hat uns ja wieder den Titel der kranke Mann Europas verliehen. Das war schon mal so Anfang der 2000er Jahre. Jetzt haben wir den Titel wieder. Und ich glaube, wir haben ihn leider verdient, muss ich sagen. Wenn ich mir das anschaue, dann war eigentlich das deutsche Wirtschaftsmodell bestand aus meiner Sicht immer stand auf drei Säulen. Die erste Säule war das Know-how der Werktätigen, und zwar vom Arbeiter bis zum Unternehmer, vom Facharbeiter bis zum Unternehmer, die Tüftler aus meiner Heimatregion in Baden-Württemberg. Ne? Also das Know-how, der Fleiß der Leute. In der Nachkriegszeit haben die Ärmel hochgekrempelt und gearbeitet. Und schließlich und letztendlich billige Energie. Das war immer ein Lebenselixier für die deutsche Wirtschaft. Billige Energie, früher im Ruhrgebiet durch die Kohle, dann kam das Öl aus dem Nahen Osten. Dann haben wir in einer etwas riskanten Manöver haben wir eine wahnsinnig kostspielige Energiewende hingelegt, die nicht funktioniert. Und als Backup-Kapazität einseitig auf russisches Gas gesetzt. Also wenn ich mir jetzt diese drei Säulen anschaue, dann ist die Säule billige Energie ist weggebrochen. Gibt's nicht mehr. Wir haben uns da an den eigenen Fuß geschossen mit einer Energiepolitik, die das Wall Street Journal mal die dümmste der Welt genannt hat. Mhm. Wenn ich mir dann anschaue, was Fleiß angeht, dann höre ich, dass die Leute immer mehr über Work-Life-Balance reden als darüber, wo sie mit mehr Arbeit hinkommen könnten, wie sie ihre Karriere erweitern könnten. Das spielt vielleicht auch eine Rolle, dass der Staat hemmungslos zugreift und mehr Arbeit bestraft über Steuern, über steigende Progression. Vielleicht spielt aber auch eine Rolle, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass es uns so gut geht. Das wird sich jetzt ändern. Und dann das Know-how. Um die Bevölkerung wirklich für die Wirtschaft auch fit zu halten, braucht es ja gut ausgebildete Leute. Jetzt geht die Generation der Babyboomers, die geht in Rente. Und was kommt nach? Leute, die durch ein Bildungssystem gegangen sind, das durch viele pädagogische Experimente stark angeschlagen ist. Zusätzlich kommt auch noch die Unfähigkeit, mit vielen Zuwanderern umzugehen, die aus bildungsfernen Ländern kommen. Wenn Sie sich anschauen, die ganzen PISA-Tests und die ganzen Studien, die sind erschreckend. Ja. Das heißt, wir haben ein viel umfassenderes, tieferes Problem, als wir das damals hatten, als wir Anfang der 2000er Jahre zum kranken Mann Europas ausgerufen wurden. Damals war es im Wesentlichen ein verharzter Arbeitsmarkt, Überregulierung der Wirtschaft, Überbesteuerung. Das konnte die damalige Regierung Gerhard Schröder, Joschka Fischer ändern. Jetzt geht's tiefer. Was macht aber die Ampelregierung? Die Ampelregierung glaubt, sie könnte mit noch mehr Staatseingriffen, mit noch mehr Bürokratie, könnte sie dieses Problem lösen. Das funktioniert aber nicht. Sie macht's nur schlimmer.
Sie haben vor kurzem gesagt, Scholz habe Glindner, ich habe die Hoffnung aufgegeben. Sie haben gerade gesagt, die Probleme sind schlimmer als damals, auch vielleicht noch vielfältiger oder sogar viel vielfältiger. Schaffen wir also das Comeback diesmal eher nicht, so wie vor 20 Jahren?
Also man soll ja nie die Hoffnung aufgeben. Und ich möchte Deutschland nicht abschreiben wollen. Aber ich habe gesagt, dieses Mal ist es schwieriger und ich habe wenig Hoffnung, dass es dieser Regierung noch gelingt, weil diese Regierung meines Erachtens auch die Einsicht fehlt. Wissen Sie, es ist eine Sache, wenn die Politiker sagen, ich weiß, was ich zu tun hätte, aber ich weiß nicht, wie ich es tun soll, weil ich weiß nicht, wie ich hinterher wiedergewählt werden soll. Das ist der berühmte Juncker-Fluch, Jean-Claude Juncker, der immer für so ein Sprichwort gut war. Das kann man nachvollziehen und da kann man dann drauf hoffen, dass mal ein Politiker dann auf die Pauke haut und sagt, nee, jetzt machen wir das halt mal, damals der Schröder. Aber bei dieser Regierung habe ich das Gefühl, denen fehlt die Einsicht. Wenn ich höre, dass Wirtschaftsminister Habeck als seine Lieblingsökonomin Mariana Mazzucato nennt, eine italoamerikanische Ökonomin, die auf Industriepolitik und Staatsgängelung der Wirtschaft setzt, die den Oxymoron verbreitet vom unternehmerischen Staat. Das funktioniert gar nicht. Das ist wie wässriges Feuer. Ja. Wenn also diese Leute in diese Richtung denken, dann fehlt ihnen die Einsicht. Da ist die Lernkurve einfach viel zu flach. Da sind wir noch gar nicht so weit, dass wir sagen könnten, die Politik weiß, was sie zu tun hat, aber sie weiß nicht so recht, wie sie es den Wählern verklickern kann. Die Politik weiß nicht mal, was sie zu tun hat.
Das klingt nicht so gut. Jetzt führe ich mal ein Argument an, was die Mazzucatos und Co. immer gerne anführen, und zwar ganz vereinfacht gesagt, das Silicon Valley und Co. gäbe es ohne den Staat auch nicht, weil der Staat da viel Geld reingesteckt hat. Muss man das trennen? Also brauchen wir staatliches Geld, aber soll sich der Staat danach am besten raushalten? Oder wie kriegen wir denn überhaupt ein neues Wirtschaftsmodell hin? Denn Sie haben es auch gerade erklärt, da ist ja allein die billige Energie schon weg, die Autoindustrie schwer angeschlagen. Also wie kriegen wir das hin, dass wir irgendwie den Standort unterstützen, ohne dass wir ihn schon wieder von vornherein vermurksen?
Also ich glaube, das ist eine falsche Wahrnehmung zu sagen, der Staat hätte den Grundstein gelegt für die technologische Führerschaft in den USA. Das ist falsch. Ich habe in den 80er Jahren von 83 bis 90 in den USA gelebt und ich habe das da mitgekriegt. Die sogenannte Reagan Revolution, die Deregulierung. Das war für mich einen unbedarften Deutschen, der aus der altmodischen westdeutschen Bundesrepublik kam. Das war wild. Die haben den ganzen AT&T-Konzern zerschlagen. Ich kriegte Anrufe, die fragten, wollen Sie nicht zu uns, bei uns Kunde werden? Das ist eine Telefongesellschaft. Nee, da gibt es jetzt viele. Dann habe ich gesehen, wie diese Deregulierung zusammen mit den Steuersenkungen ein Feuerwerk entfacht hat von unternehmerischen Leistungen. In dieser Zeit wurde der Grundstein gelegt für die späteren Technologiefirmen, die dann in den 90er Jahren Furore gemacht haben. Also Microsoft fing damals an, Bill Gates in der Garage. Die Leute haben sich nicht vom Staat zum Unternehmen tragen lassen, sondern die haben das gemacht. Natürlich muss der Staat für die notwendigen Bedingungen sorgen. Was sind diese Bedingungen? Diese Bedingungen sind Rechtssicherheit. Es ist unwahrscheinlich wichtig, dass jemand, der unternehmerisch tätig ist, sich darauf verlassen kann, dass die Gerichte funktionieren, wenn ich mal Streit habe mit einem Lieferanten oder der Kunde nicht bezahlen will. Rechtssicherheit brauche ich. Ich brauche ein verständliches, einfaches Steuersystem, sonst verheddere ich mich in allem. Ich brauche Regulierung, mit denen ich leben kann, ja, wo ich nicht jede Menge Compliance Officer brauche, die sich da diese haarfeinen Regulierungen anschauen. Wenn ich das schon höre, was da alles auch von Europa auf uns zukommt, das ist ja gigantisch. Das können sich nur große Unternehmen überhaupt noch leisten, diese ganzen Leute zu beschäftigen, die diese Regelungswerke bearbeiten. Also ich halte nichts davon, dass der Staat unternehmerisch voranschreiten kann. Ich glaube, das ist ein Märchen. Alles, was ich bisher in meinem Leben gesehen habe, ist, dass man den Leuten den Weg freiräumen kann, dass sie was tun. Schauen Sie, Unternehmer wie Musk, Bezos, Gates, ja, haben die darauf gewartet, dass der Staat ihnen sagt, was sie tun sollen? Das wäre ja das Mazzucato, die Mazzucato-Idee. Ihr sollt jetzt in die Richtung forschen oder arbeiten, ihr sollt das machen.
Immer welcher, woher kommt denn dieser Glaube, Herr Bayer? Ja. Also eigentlich wissen wir das ja schon sehr lange. Also jetzt, gut, Wissen kann auch neu erschlossen werden, klar, aber eigentlich wüssten wir ja theoretisch, wie es geht. Sie haben es gerade erklärt. Weniger Staat, gute Spielregeln, dann Steuersenkungen ummachen lassen. Aber
warum ist das so
scheint
schwierig?
Ja, bei uns nicht möglich zu sein. Also Sie haben auch vor kurzem gesagt, Deutschland hat nichts mehr zu verschenken. Also wir machen ja eigentlich gerade alles falsch, wenn man das jetzt mal so vereinfacht sagt. Warum machen wir es nicht richtig? Wo ist da das Problem?
Also ich habe mal bei Friedrich von Hayek nachgelesen. Ich habe mal den Weg zur Knechtschaft wieder gelesen. Ein tolles Buch, das lohnt sich, das kann man immer mal wieder lesen. Und er schreibt dort, warum verschüttet eine Gesellschaft, warum vergisst eine Gesellschaft immer wieder, was sie groß gemacht hat? Er schreibt da in den 40er Jahren, das Buch wurde 1944 publiziert. Und er fragt sich, wie ist es denn möglich, dass in den USA, in Großbritannien, dass die Leute alle wieder so in Richtung Staatsgläubigkeit sich entwickeln, dass sie vom Staat erwarten, dass es ihnen hilft, dass sie beschützt. Und Hayek gibt darauf die Antwort, der Liberalismus scheitert an seinem eigenen Erfolg immer wieder. Mit anderen Worten, die liberale Ordnung führt zu Wachstum und Wohlstand. Und wenn die Leute dann sich so wohlfühlen, wenn es ihnen so gut geht, dann vergessen sie warum. Dann kommen wieder die Bauchgefühle durch. Ja, dann kommt wieder der Gedanke an die Gemeinschaft, an das, was das Herz wärmt durch. Ne? Ich meine, wir sind in Gemeinschaften aufgewachsen, wir leben ja in Gemeinschaften, wir in der Familie, manche noch im Dorf, Freundeskreis und so weiter. Und das liegt uns eigentlich näher. Die liberale Ordnung ist eine Ordnung, an die muss man sich gewöhnen. Der Markt als Koordinationsinstrument ist was sehr Anonymes, was Unbestechliches. Das ist nichts Herzerwärmendes. Und immer wenn es uns gut geht, dann sehnen wir uns wieder nach diesen herzerwärmenden Dingen. Und die Sozialisten nutzen eben diese Sehnsucht aus und versprechen dann, wenn ihr euch jetzt wieder verbündet, wenn ihr wieder eine Gemeinschaft werdet, früher sagt ihr mal Volksgemeinschaft, ja, dann fühlt ihr euch gut und dann geht's euch besser. Aber das funktioniert einfach nicht. Man kann eine große Gesellschaft, in der sich die Einzelnen nicht persönlich kennen, wie in der Familie oder auch im Dorf, eine so große Gemeinschaft von Menschen, die einander nicht kennen, die können sie nicht über eine zentrale Instanz leiten. Das hat noch nie funktioniert, sondern da brauchen sie einen Rahmen, einen Mechanismus, sag ich mal etwas technokratisch, einen Mechanismus, der die Handlungen dieser einzelnen Menschen koordiniert. Und das ist der Markt. Und die liberale Rechtsordnung, die liberale Wirtschaftsordnung setzt einen Rahmen, der dafür sorgt, dass der Einzelne seine Freiheit nicht zum Schaden der andere nutzt, dass er seine Freiheit zur Verfolgung seiner eigenen Ziele nutzt, ohne dem anderen zu schaden. Wenn wir das begreifen, dass uns dieser Mechanismus den Wohlstand ermöglicht hat, den wir gerade genießen, dann werden wir sehen, wie gefährlich es ist, wieder zurückzufallen in diese herzerwärmenden sozialistischen Träume.
Herr Mayer, jetzt haben Sie das gerade perfekt aufgeschlüsselt, auch wie ja solche Prozesse funktionieren. Jetzt folgere ich aber eine unschöne Sache daraus. Ich sage es mal ganz vereinfacht, uns muss es erstmal deutlich schlechter gehen. Wir müssen vielleicht sogar den Weg in die Knechtschaft erstmal gehen, um dann wieder zur Vernunft zu finden, oder?
Also ich hoffe natürlich nicht, dass wir in die Knechtschaft gehen müssen, das wäre fatal. Aber wir können das ja sehen, wie das nach der Wiedervereinigung war. Ne? Da fühlte man sich ja Anfang der 90er Jahre ja auch als das glücklichste Volk der Welt. Ja, wir waren auf einmal wieder ein gemeinsames Volk, die Spaltung war überwunden. Die Wirtschaft brummte, weil damals die Ostdeutschen einen Nachholbedarf hatten an Konsum. Und dann ließ man die Dinge schleifen. Dann hat man eben nicht die nötigen Weichen gestellt, dass sich die Marktkräfte gut entfalten konnten. Man hat sehr viel Sozialtransfers in die Hand genommen. Man hat die Arbeitsmärkte stark gemacht. Und dann fuhr die Karre sozusagen in den Treibsand. Und das war eigentlich im Grunde genommen die Voraussetzung, warum dann 2002 Schröder mit dieser Blut-, Schweiß- und Tränenrede im Bundestag die Agenda 2010 einleiten konnte. Also ja, es ist leider so, dass es einem erstmal wieder schlechter gehen muss, bis man begreift, dass man was tun muss, dass das Wachstum weitergeht. Jetzt sind wir momentan, haben wir die rote Laterne im Wachstum unter den G7-Ländern, den großen Industrieländern. Und das wäre eigentlich jetzt der Weckruf, zu sagen, jetzt packen wir es mal an. Und es gibt schon ein großes Bewusstsein, auch in Berlin, also auch in der Berliner Blase, dass die Dinge nicht mehr richtig funktionieren. Nur außerhalb der Berliner Blase sehe ich viele Leute, die da durchaus sehen, was getan werden sollte. Aber innerhalb der Berliner Blase, vor allem halt an den wichtigen Positionen, da fehlt die Einsicht. Also wenn ich denke, ich kann eine überbordende Bürokratie mit Digitalisierung effizient machen, da ist das schlicht und einfach eine Milchmädchenrechnung. Sie können eine Bürokratie nicht mit Digitalisierung besser machen. Ich meine, mir fällt da gerade dieser Spruch von Frau Paus ein. Sie möchte 5.000 Bürokraten einstellen, damit der Bürger weniger von Bürokratie belastet wird. Da gibt es also Leute, die haben eine komplett verdrehte Weltsicht. Man kann dieses Problem dieser überbordenden Staatsbürokratie, eines überfetten Staates, der uns allen auch auf der Seele liegt und auf der Tasche liegt, denn der muss ja die Steuern eintreiben, dass er diese Heerscharen von Bürokraten bezahlen kann. Sie können diese Bürokratie nur abbauen, wenn Sie diesen Staat einer Schlankheitskur entziehen. Und da gilt der alte Schlachtruf der damaligen republikanischen Konservativen in den USA. Die sind anders als die heute, waren damals die Reagan-Konservativen. Starve the Beast, hungere das Biest aus. Ja. Der Staat darf nicht so viel Geld bekommen, dann muss er sich auf die Aufgaben konzentrieren, die seine ureigenen sind und nicht überall sich einmischen in die Belange der Wirtschaft.
Sie haben vor kurzem ja auch schon einen radikalen Neustart für Deutschland und auch für Europa gefordert. Starve the Beast, mir fällt da gerade ein gewisser Herr Milei ein. Nicht, dass man es jetzt 1:1 so machen muss, das meine ich gar nicht, aber bräuchten wir diese symbolische, mentale Kettensäge, die man mal an den Start anlegen müsste? Und ist das bei uns überhaupt möglich in Deutschland? Also haben Sie da noch Hoffnung, dass es da, und wer könnte denn sowas machen? Gibt es da überhaupt eine Person? Gibt es für Sie einen möglichen Milei, vielleicht einen kleinen Milei, vielleicht ein bisschen die deutschere Variante?
Ja, also schauen Sie, ich meine, Milei und seine Metapher von der Kettensäge, die passt natürlich zu diesen furchtbaren argentinischen Zuständen. Ich meine, da geht es uns ja noch Gold dagegen. In Argentinien läuft die Inflation davon und die Wirtschaft kommt nicht zu Gange. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Also Argentinien ist wirklich über Jahrzehnte sozialistische Misswirtschaft heruntergewirtschaftet worden. Und da war die Situation so verfahren, dass die Leute dann gesagt haben, also lieber jetzt ein Ende mit Schrecken dieses sozialistischen Regimes als weiterhin dieser Schrecken ohne Ende. Und das bereitet jetzt die Chance, mit einer radikal-liberalen Kur vielleicht wieder an die früheren Erfolge, die aber auch schon 100 Jahre zurückliegen, die früheren Erfolge Argentiniens anzuknüpfen. Also ich denke, das ist die einzige Chance, die haben. Und man kann eigentlich Milei nur die Daumen drücken, dass es schafft, das Ruder rumzureißen. Unsere Probleme sind glücklicherweise noch viel, viel kleiner. Also wir müssen jetzt nicht mit der Kettensäge ran. Aber so ein bisschen Schraubenzieher brauchen wir schon. Vielleicht auch mal gelegentlich den Hammer, um die Dinge wieder in die richtige Bahn zu bringen. Und ich fürchte halt, um jetzt auf Ihre Frage konkret einzugehen, ich fürchte halt, dass diese Konstellation der Ampelregierung, die wir in Berlin haben, die schafft es nicht. Ich dachte einige Zeit, man muss den Leuten natürlich auch hier mal die Gelegenheit geben, zu zeigen, was sie vielleicht tun könnten. Aber jetzt ist praktisch Halbzeit. Und die berufen sich immer noch auf die Versäumnisse der Vorgängerregierung von Angela Merkel in verschiedenen Konstellationen. Natürlich haben die recht. Und Angela Merkel haben wir 16 Jahre die Dinge schleifen lassen. Aber man kann nach mehr als 2 Jahren kann man nicht sagen, es war immer noch der Vorgänger schuld. Man muss doch selber mal was vorweisen können. Man kann aber nichts vorweisen. Ich sehe zumindest nichts, was was mir da Hoffnung machen könnte. Einige Zeit lang dachte ich, naja, der Olaf Scholz ist für eine Überraschung gut, seine Zeitenwende-Rede im Februar 2022 fand ich ganz toll, aber dann kam ja nichts. Ne? Und auch jetzt kommt nichts. Und dass die FDP nur auf der Bremse steht und das Allerschlimmste verhindert und dabei immer wieder schlimme Sachen auch durchgehen lässt, das reicht einfach nicht. Also insofern denke ich, unsere Chance eigentlich nur könnte dadurch entstehen, dass es eine neue Konstellation gibt. Und da ist halt die CDU unter der neuen Regie jetzt von Merz und insbesondere von Linnemann. Ich glaube, Linnemann hat da viel geholfen, Carsten Linnemann, Generalsekretär, hat da viel geholfen. Das wäre eigentlich die Chance, dass man da tatsächlich einen Neustart hinbekommt. Also man muss hoffen, dass es gelingt.
Das klingt viel nach Hoffnung. Herr Mayer, vielleicht um mal konkret zu werden, was mir gerade Sorge bereitet, das sind ja ganz konkrete Fälle, wo man sieht, dass wir in einer gewissen Abwärtsbewegung sind. Jetzt geht es uns natürlich viel besser als Argentinien, aber es ist die Frage, kann man vielleicht etwas langsamer absteigen? Schönes Beispiel diese Woche im Podcast von Gabor Steingart, da wurde über eine Metzgerei berichtet, die eigentlich einen guten Betrieb hat, die gerne verkaufen würde, die aber 3 Nachmittage die Woche zusperren muss, weil sie keine Leute findet. Was heißt das? Weniger Umsatz, weniger Steuereinnahmen und so weiter und so fort. Das hört man, sieht man, liest man und hat man auch im eigenen Umkreis immer öfter. Ist das schon so ein Anzeichen, dass es ja sozusagen der Kuchen kleiner wird? Das muss man doch dringend aufhalten, oder? Das ist ja genau so eine Negativspirale, in die man nicht reinrutschen sollte.
Ja, also da kommen jetzt äußere Umstände kommen da mit rein und eine Politik, die nicht dazu verhilft, dass man mit diesen äußeren Umständen fertig werden. So was meine ich da konkret. Mhm. Der äußere Umstand ist die Alterung der Bevölkerung. Wir sehen jetzt, dass die Babyboomer-Generation in Rente geht. Der geburtenstärkste Jahrgang war der Jahrgang 1964. Der dürfte in 6-7 Jahren in Rente gehen. Jetzt beginnt das. Und da fehlen Leute. Da fehlen halt auch gut ausgebildete Leute mit Erfahrung. Da kann man jetzt kurzfristig nichts dran ändern. Das ist so. Was bedeutet das jetzt aber für die Politik? Die Politik muss dafür sorgen, dass die Leute arbeitswilliger werden. Wenn ich jetzt aber jemand Bürgergeld bezahle, sodass sich die Arbeit gar nicht mehr lohnt, dann kriege ich ja niemand mehr in eine Bäckerei rein oder in eine Metzgerei. Ja? Da sagen die, ja, ich bleibe ja lieber daheim und lasse mich vom Staat das zahlen, als dass ich jetzt hier schufte. Da muss ich ja verdammt bald aufstehen bei einem Bäcker. Das mag ich nicht. Also sie geben, der Ökonom würde sagen Disincentives, also Anreize zum Nichtstun. Indem
die Leute handeln ja eigentlich rational, wenn man das jetzt
die mal so ganz... Die handeln rational, ja klar. Ich meine, warum sollte ich mich dann krumm legen, wenn ich dann nur wenig mehr Geld in der Tasche habe, als wenn ich zu Hause im Bett liegen bleibe. Oder ich schaffe ein bisschen schwarz oder so. Ne? Und dann hab's, unterm Strich habe ich sogar noch mehr. Also man müsste mehr arbeiten. Man müsste auch den Babyboomern sagen, Leute, ihr könnt nicht alle mit 65, 66, 67 in die Rente gehen. Ihr müsst jetzt weiterarbeiten. Die können, müssen weiter. Vielleicht ja nicht gerade der Dachdecker, aber der, wie ich, jetzt da hauptsächlich im Büro sitzt, warum soll der da nicht bis 70 arbeiten? Also ich bin jetzt 70. Das geht ja immer noch. Also bisher, denke ich, geht's. Andere würden dann mal sagen, jetzt hör mal auf. Aber bisher scheint es noch zu gehen. Und dann brauchen wir ganz dringend eine Steigerung der Produktivität. Schauen Sie, seit 2017 wächst die Produktivität nicht mehr. Wir haben also um 2017, da braucht es noch 3 Erwerbstätige, das heißt, 3 Erwerbstätige müssten einen Rentner verhalten. 2030 sind es nur noch 2 Erwerbstätige, die einen Rentner verhalten müssen. Also das heißt also, sie brauchten eine Steigerung der Produktivität um 50% der Produktivität pro Kopf. Tatsächlich fällt die Produktivität pro Kopf aber.
Ganz kurz Zwischenfrage. Wie passiert das? Also jetzt mal ganz plakativ, wir stellen uns jetzt jemand vor, der am Band steht und, sage ich mal, irgendwas zusammenschraubt. Muss der schneller schrauben oder müssen wir unser Interview hier in der halben Zeit machen? Muss ich doppelt so viele Videos drehen? Also jetzt mal ganz einfach gefragt, weil ich glaube, viele Leute hören das immer.
Wie entsteht Produktivität?
Das gibt's doch nicht. Die Leute sind doch jetzt nicht fauler oder langsamer geworden. Oder was ist da genau das Problem?
Ja, also ich war vor einigen Zeit war ich mal in einer großen Autofabrik und habe mir das angeschaut, wie die Autos produziert werden. Und wenn sie da am Anfang des Bandes stehen, also das geht ja über verschiedene Hallen, und wenn sie da am Anfang stehen, da sehen sie kaum noch Leute. Da sind Roboter, die nehmen Bleche, schmeißen die auf das Band und andere Roboter, Schweißroboter, schweißen die zusammen. Die Produktivität ist in diesem Bereich gigantisch gestiegen. Mhm. Oder nehmen Sie die Landwirtschaft. Ich bin immer begeistert, wenn ich das sehe, wie da ein Bauer auf dem Traktor, der fährt über das Feld und erledigt irre Arbeiten, wo sie früher, wenn man so alte Filme sieht, da standen ganze Dörfer standen gemeinsam auf dem Feld. Oder nehmen Sie die Forstwirtschaft. Ich bin begeistert von diesen Harvestern. Also früher war ja Holzfällen eine harte Arbeit, viele Leute, gefährlich und raus. Diese Maschinen, da sitzt einer drauf und die hauen die Bäume um in einer Affengeschwindigkeit. Das ist Produktivität. Jetzt kommen wir in den Dienstleistungsbereich. Schauen Sie, wir führen dieses Gespräch jetzt übers Internet. In der alten Zeit hätten wir uns jetzt irgendwo treffen müssen. Sie hätten dorthin fahren müssen oder ich hätte dorthin fahren müssen. Mhm. Wir hätten wahrscheinlich für dieses Interview 2 Tage gebraucht mit Reisen und allem drum und dran. Und jetzt machen wir das einfach so. Also da ist viel Luft drin. Jetzt komme ich aber zum Produktivitätsbremser. Jetzt stellen Sie sich vor, dass jetzt unser Staat hergeht und sagt, ja, aber man kann das alles nicht so laufen lassen. Wir müssen das jetzt regulieren. Wir haben ja schon darüber gesprochen, allgemeine Regeln, die den Ordnungsrahmen bestimmen, sind gut. Aber ich muss das jetzt im Detail regulieren. Da brauche ich ja Leute. Jetzt ziehe ich die Leute aus dem Produktionsprozess raus. Die kommen in die Amtsstuben. Dort basteln die jetzt Regulierungen. Ist diese Regulierung produktiv? Ich glaube nicht. Ja. Also die sind schon mal raus. Statt dass die jetzt, sagen wir mal, am Fließband stehen oder irgendwas machen, sitzen die und schreiben Regulierungen. Dieser Bereich, der wächst. Die Durchschnittsproduktivität sinkt. Jetzt werden diese Regulierungen aber auch eingesetzt. Jetzt merken die anderen, dass über diese Regulierungen Sand ins Getriebe kommt. Stichwort Lieferkettengesetz und was es alles gibt, ja. Jetzt wird es noch weniger. Jetzt haben Sie einen Staat, der immer größer wird, wo immer mehr unproduktive Bürokraten Regulierungen produzieren, die die anderen in ihrer Produktivität noch belasten. Das ist ein Unding. Ja? Und da müsste man hergehen und sagen, so geht es nicht weiter. Wir brauchen eine Produktivitätsinitiative, wenn man so will. Es geht. Wenn Sie sich in den USA anschauen, die Produktivität dort steigt wieder, erstaunlicherweise. Bei uns fällt sie.
Jetzt gibt es immer wieder Kommentare, die Frage gebe ich jetzt gerne mal an den Ökonomen weiter, die sagen, Mensch, die zwei reden über harte Arbeit und über Fließband und über Produktivität und unterhalten sich hier. Inwiefern ist das produktiv? Also jetzt mal ganz provokant gefragt, sind wir auch Teil des Problems, Herr Mayer?
Das ist eine gute Frage. Ja, ich habe mir die schon oft gestellt. Bin ich tatsächlich Produktivität? Die ökonomische Antwort wäre vielleicht nicht so ganz befriedigend für den Einzelnen, denn der ökonomische Test ist, ob ich meinen Lebensunterhalt durch Einkommen bestreiten kann, die ich am Markt verdiene. Also ist jemand bereit, dafür zu bezahlen? Ich war an der Universität kurzweilig im öffentlichen Dienst, aber sonst habe ich immer im privaten Sektor meine Einkommen erzielt. Offensichtlich war da jemand bereit, dafür zu bezahlen, dass ich das tue, was ich jetzt tue. Insofern könnte ich sagen, der ökonomische Test der Produktivität, der sich an meinem Einkommen widerspiegelt, den dürfte ich passieren. Ist aber das, was wir jetzt tun, hat es einen Nutzen für die anderen Leute? Und ich würde sagen, ja, es hat einen Nutzen. Es hatte
Sie schauen sich freiwillig an.
Ja, es hat den Nutzen, dass wir Denkanstöße geben. Ich hoffe es wenigstens, dass wir das tun. Und diese Denkanstöße, die sind enorm wichtig. Die sind wichtig dahingehend, dass sich ein Bewusstsein bildet, das uns in die richtige Richtung führt. Ich habe auch in meiner Karriere mal Politiker beraten. Ja, und wenn Sie als Ökonom direkt mit Politikern sprechen und sagen, es wäre doch ganz gut, Sie würden das tun oder Sie würden ganz so wie das tun, kommen sofort zurück, aber ich kann es den Wählern nicht vermitteln. Das geht schon gar nicht. Das ist dieser Juncker-Fluch, den ich schon erwähnte. Also ich weiß ja, was ich tun muss, aber mit den Wählern kriege ich das nicht rüber. Sagen Sie mir was anderes. Und ich habe ja auch diesen Fehler gemacht, dann zu sagen, ja gut, ich sehe, dass Sie das nicht können. Da müssen wir uns ja überlegen, was ginge denn? Und dann zäumen Sie das von hinten auf. Was ist denn überhaupt machbar? Das muss andersrum gehen. Sie müssen die Leute davon überzeugen, dass sie das Richtige tun wollen. Und das geht eigentlich nur, indem man in der Zivilgesellschaft aktiv ist. Man muss nicht die Politiker suchen in den Jobs, die wir machen. Das führt zu nichts, sondern man muss mit den Leuten reden. Man muss versuchen, die Leute zu überzeugen von dem, was man selbst glaubt, was das Richtige ist. Und das versuche ich und deshalb denke ich, dass unser Gespräch produktiv sein wird.
Das hoffe ich auch, Leute. Und wenn euch das Gespräch gefällt, gerne Daumen hoch. Und ich und Herr Mayer wahrscheinlich auch, wir sind auf eure Kommentare sehr gespannt. Kommen wir langsam zum letzten Teil des Gesprächs. Herr Mayer, macht mir immer wirklich großen Spaß, mit Ihnen zu plaudern. Jetzt noch ganz kurz zum Euro. Da habe ich auch was Interessantes von Ihnen gelesen. Sie haben vom Club Med gesprochen, der wächst. Also, dass wir gerade so eine Tendenz dazu haben, gerade wenn Deutschland sich ein bisschen schlechter entwickelt, dass es so ein bisschen laufen könnte wie damals mit Schröder. Ich sag's mal ganz salopp, dass weniger Disziplin bald herrschen könnte in der Eurozone, dass wir vielleicht wieder eine Euro-Krise bekommen, wie auch immer eine Finanzkrise. Braut sich da gerade was zusammen, vor allem noch in Kombination mit höheren Zinsen? Da fürchten ja viele, gerade in den USA dann auch immer nach dem Motto, je höher die Zinsen oben sind, irgendwann bricht was, irgendwo geht an irgendeiner Stelle was kaputt und dann droht ein schwarzer Schwan, ein grauer Schwan, ein Kaskadeneffekt, sei es der Immobilienmarkt, Gewerbeimmobilien, Banken, wie auch immer. Wie schätzen Sie da die Lage gerade ein?
Ja, also ich habe davon gesprochen, dass wir momentan eine Schwäche des Kerns sehen im Euroraum. Kernschwäche ist jetzt nicht so lebensgefährlich für die Euro-Länder wie Schwäche der Peripherie. Wenn die Peripherie schwächelt, dann weiten sich die Spreads aus, also die Zinsabstände zwischen den Staatsanleihen, sagen wir mal Italien und Deutschland, das sind immer so der auf das man am meisten schaut, die weiten sich aus, dann kommt es zu Kapitalflucht und dann kommt es zu Existenzkrisen. Das war die Situation in der Eurokrise 2010, 2012.
Also, dass die Märkte Griechenland halt kein Geld mehr geben.
Oder genau, die geben dann kein Geld mehr. Trauen. Man muss aber, wenn man jetzt wieder sieht, dass die Peripherie besser läuft als der Kern. Die Griechen, die Italiener wachsen mehr als wir. Die Spreads sind wieder gut reingelaufen. Da fragt man sich, wie ist das möglich? Wir haben eine Staatsverschuldung von etwas nur wenig über 60%. Die Italiener haben mehr als das Doppelte. Die Griechen sind off the chart, wie man so schön sagt. Und trotzdem nähern sich die Zinsen wieder an. Nicht so gewaltig wie 2005, aber sie nähern sich wieder an. Und wenn man sich das mal anschaut, dann wird man schon daran erinnern, dass es schon mal so war, als Deutschland der kranke Mann war. Anfang der 2000er. Da gingen die Spreads enorm rein, bis 15 Basispunkte, also 0,15% zwischen Griechenland und Italien versus Bunds. Die Schröder-Regierung hat damals den Stabilitätspakt suspendiert, weil Schröder meinte, er kommt da nicht klar mit diesen Dingen. Frankreich war natürlich begeistert, ja klar, das hat man dann gemacht. Und das hat den Grundstein gelegt zur späteren Euro-Krise. Dann hat man sich über die Halskrause verschuldet, die Zinsen waren niedrig und dann war es existenziell bedrohlich für den Euro 2010, 2012. Jetzt haben wir eine Situation, die so aussieht wie ein bisschen ein Echo auf diese Situation. Deutschland ist schwach, die EZB wird das wohl berücksichtigen. Bei den anderen rennt sie offene Türen ein. Also die Italiener sind immer für Zinssenkungen. Die Franzosen auch.
Damit rechnen die Märkte jetzt ja so ab Juni, dass es dann
ja, genau,
passieren
vielleicht
könnte.
Vielleicht kommt die Fed auch nicht, ne? Aber die EZB, die Wahrscheinlichkeit, gegenwärtig, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB die Zinsen senken wird, wird von den Märkten höher eingeschätzt als die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen senkt im Juni. Ist auch mal ganz interessant. Also das heißt, es könnte sich wieder sowas einschleichen, dass man sagt, naja, wenn die Katze nicht im Haus ist, dann tanzen halt die Mäuse auf den Tischen. Also die Deutschen sind so schwach, die selbst brauchen niedrige Zinsen, die können auch nicht mehr mit dem Stabilitätspakt. Am liebsten würden ja der Großteil der Ampelregierung würde am liebsten die Schuldenbremse verschrotten. Also die FDP hängt noch ein bisschen dran. Und wenn das passiert, dann gehen wir in eine neue Phase der Euro-Schwäche ein. Ich denke nicht, dass das wieder sich exakt so wiederholt wie damals, denn momentan sieht es nicht so aus, als ob Deutschland die Stärke wiedergewinnen könnte. Im Wesentlichen war es die Agenda 2010, die Deutschland wieder stark gemacht hat. Ja? Und dann war Deutschland der Stabilisator in der Euro-Krise. Wir haben dann Kredite vergeben und wir haben dafür gesorgt, dass der Euro zusammenbleibt. Das sehe ich halt momentan nicht. Und insofern könnte sich durchaus eine genuine Euro-Schwäche daraus entwickeln. Also was meine ich damit? Dass der Euro so zerbröselt, dass er zwar nicht in Existenznöte kommt, wie 2010, 2012, und man sagt, es gibt, manche erinnern sich, Nordeuro, Südeuro und so weiter. Also, dass er nicht zerbricht, aber dass er zerfließt. Dass er tatsächlich so den Gang der italienischen Lira nimmt. Definitiv abwertet gegenüber Gold, wahrscheinlich sogar gegenüber dem Dollar. Dass die Staatsschuld immer weiter steigt und dass die Inflation hoch bleibt. Dass wir so, man könnte sagen, Stichwort Klapp-Mett-Zustände oder lateinamerikanisch Leid werden. Das könnte man sich vorstellen gegenwärtig.
Sie glauben ja langfristig, jetzt haben Sie gerade gesagt, zerfließen. Früher hat man ja gerne vom Platzen des Euro gesprochen. Sie glauben ja aber nach wie vor nicht, dass der Euro langfristig überleben wird. Oder wie schätzen Sie das ein? Gehen wir mal davon aus, es passiert ein bisschen so, gerade wenn Deutschland jetzt schwächelt. Das wäre jetzt ja auch irgendwie Ironie der Geschichte fast, wenn Deutschland früher den Euro, sagen wir mal, zumindest mitgerettet hat, wenn jetzt Deutschland zu schwach wäre und so vielleicht so das Ende des Euro besiegeln würde oder die Schwäche. Was wäre denn das Drehbuch? Weil es dauert ja schon ziemlich lang. Also der Euro wird ja schon lange totgesagt, jetzt gibt's ihn aber dann doch schon ziemlich lang.
Ja.
Wie schätzen Sie das ein? Also glauben Sie tatsächlich noch, dass der Euro verschwinden könnte in den nächsten 10 bis 20 Jahren oder glauben Sie, dass das
könnte er durchaus, ja, das könnte er durchaus. Ich meine, das Modell ist die lateinische Münzunion, die existierte von 1800, nageln Sie mich nicht fest, 65, glaube ich, 1865 oder so, bis zum Ersten Weltkrieg. Da hat sie dann faktisch aufgehört im Ersten Weltkrieg. Tatsächlich aufgelöst wurde sie erst nach dem Krieg.
Also dann so gute 50 Jahre sowas.
Ja, also die lateinische Münzunion, die litt an ganz ähnlichen Krankheiten wie der Euro. Die Italiener konnten ihre Staatsverschuldung nicht eindämmen. Die Griechen unterminierten die Münzen, also es war eine Münzunion, die Griechen sorgten dafür, dass also der Edelmetallgehalt der Münzen schwächer wurde. Also die alten Verdächtigen waren da auch schon, also die heute jetzt Verdächtigen waren damals auch schon am Werk. Deutschland war nicht dabei, denn es gab ja noch kein Deutschland, als die lateinische Münzunion gegründet wurde. Frankreich war ja der Taktgeber damit. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass es so ähnlich gehen könnte wie mit der lateinischen Münzunion. Man schleppt sich voran, denn Bürokratien lösen sich nicht von selbst auf. Da braucht es dann gesellschaftliche, politische Umwälzungen. Und dann denkt man, was brauche ich denn das Ding überhaupt noch? Das bringt ja nichts mehr. Ne? Und das war ja damals die weltwirtschaftliche Umwälzung durch den Krieg. Wir sind momentan in einer Phase der weltwirtschaftlichen Umwälzung. Und es könnte durchaus sein, dass man irgendwann mal sagt, naja, also das mit dem Euro hat ja nicht wirklich so geklappt, jetzt machen wir halt was anderes oder jeder macht was für sich. Wie das konkret laufen könnte, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Aber ich würde sagen, die Geschichte spricht nicht dafür, dass der Euro langfristig überleben wird. Es gibt ja diesen berühmten Ausspruch von dem ehemaligen Chefvolkswirt der EZB, Ottmar Issing, bedeutender Wirtschaftsprofessor, deutscher Wirtschaftswissenschaftler, der sagt, es hat in der Geschichte noch nie eine Währungsunion souveräner Staaten überlebt.
Wenn Sie jetzt sich festlegen müssen, in 10 Jahren, gibt es den Euro noch oder nicht?
Ich weiß es echt nicht. Ich habe solche Festlegungen, habe ich mir abgewöhnt. Als ich noch jung und unerfahren war, habe ich mich auch zu solche Sachen verleiten lassen. Heute weiß ich, dass die Zukunft offen ist. Wir wissen es nicht. Aber wir sollten damit rechnen, dass es ihnen nicht mehr gibt, dass es ihn nicht mehr gibt. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es ihn noch gibt, ist weniger als 50%. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen.
Nee, das ist ja auch, Wahrscheinlichkeit ist ja, auch völlig okay. Noch ganz kurz zu den Schulden. Sie haben vor kurzem gesagt, Amerika spielt mit dem Feuer. Wir haben vorher schon darüber gesprochen. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, viele Leute können sich das gar nicht mehr vorstellen. Da hängen so viele Nullen hinten dran. Mhm. Das kann man gar nicht mehr greifen. Und ich glaube, viele Leute wundern sich, wie das heute überhaupt noch gut geht, wie das weiterhin gut gehen soll. Sie als Ökonom, ertappen Sie sich da auch mal dabei, wie funktioniert das alles noch? Also diese 1 Billion, die alle 100 Tage jetzt dazukommt, so viele Dollar, wie in den letzten wenigen Jahren gedruckt wurden, wie lange davor nicht. Ja, wird da der Grundstein gelegt für eine Finanzkrise oder sind Sie da entspannt und sagen, ja gut, dann steigen die Schulden halt, solange das nicht völlig außer Kontrolle gerät. Wie schätzen Sie die Lage ein? Und vielleicht können Sie uns ganz kurz erklären, wie das mit immer so höheren Schulden, wie das gut gehen kann.
Also momentan sieht man ja weder bei den Demokraten noch bei den Republikanern irgendein Anzeichen dafür, dass sie das überhaupt als Problem erkennen würden. Sondern beide Seiten satteln ja immer mehr drauf. Bei den Demokraten sind es vielleicht zu Pensionen und Staatsausgaben, bei den Republikanern sprechen ja eher für ihn. Da gibt es wahrscheinlich wieder nicht finanzierte Steuersenkungen. Also das heißt, momentan wachsen die US-Staatsschulden in den Himmel, ohne dass man sieht, dass irgendjemand was dagegen tun würde. Die größte Gefahr aus dieser Staatsverschuldung rührt daher, dass die in den letzten Jahren unter den Ökonomen intensiver diskutierte fiskalische Theorie des Preisniveaus tatsächlich gilt. Das ist eine Theorie, eine Inflationstheorie, die besagt, dass wenn die Leute das Vertrauen verlieren, dass der Staat seine gegenwärtigen Schulden durch Steuereinnahmen in der Zukunft je wieder zurückzahlen kann, wenn dieses Vertrauen verloren geht, dann kippt das. Dann kippt das Ganze. Dann trennen die sich von der Währung. Dann gibt es die Flucht ins Gold, dann gibt es die Flucht in die Bitcoins und so weiter und so fort. Diese fiskalische Theorie des Preisniveaus ist momentan wahrscheinlich die heißeste Inflationstheorie, zumindest aus meiner Sicht. Insofern, wenn diese Theorie stimmt, dann müsste man erwarten, dass irgendwann ein Kipppunkt kommt, dass die Leute sagen, das wird nichts mehr. Die Amerikaner finanzieren ihre Staatsschuld durch zu viel Bond-Emission und auch durch zu viel Währungsemission. Und deshalb lassen wir die Währung und die Bonds lassen wir die fallen. Wir wollen da raus. Ja. Dann kriegen sie eine Flucht in alternative Währungen und alternative Anlagen. Und das wären dann halt, wahrscheinlich wird es eine weitere kräftige Goldrallye geben. Vielleicht wäre das dann letztendlich der Durchbruch von Bitcoin und so weiter. Ich sehe, wenn die Amerikaner in diese Richtung weitermachen, ich sehe nichts außerhalb der USA. Ich sehe keine Fiat-Währung, die den Dollar ablösen könnte. Der Euro ist inhärent, hat ein Problem, durch seine Konstruktion. Das ist so wie ein Haus, das nicht wirklich durchgerechnet ist in der Statik. Ne? Diese Währungsunion souveräner Staaten, die nicht zueinander passen. Der wird's nicht. Die Japaner geben auch noch nicht so den Anschein, als ob die damit als ob sie das übernehmen könnten. Das ist eine alte Gesellschaft, die wenig wächst. Es gab mal die Erwartung, dass vielleicht China als zur größten Wirtschaft der Welt werden könnte und dann den Stab von den Amerikanern übernehmen könnte, der Renminbi sozusagen die wichtigste Reservewährung der Welt werden könnte. Das ist vorbei. Wenn ich mir das anschaue, was Xi Jinping macht, das ist ein Rückfall in Autokratie und staatliche Zentralplanung. Das wird nicht funktionieren. Einem solchen Staat, einer solchen Regierung, einer solchen Währung vertraut man nicht. Das heißt also, wenn die Amerikaner so weitermachen wie bisher, könnte es durchaus sein, dass unser Fiat-Kreditgeldsystem tatsächlich zerbröselt, zerfließt. Wäre auch nicht das erste Mal in der Geschichte, dass sowas passiert. Ne? Das ist so die Geschichte des Römischen Reichs. Da ging ja auch die Währung zusammen mit der Macht des Reiches, zerfloss.
Dann helfen am Ende die Sachwerte. Aktien, Gold, ja. Immobilien und Co.
Ich meine, als Einzelner kann man auf diese Dinge keinen direkten Einfluss nehmen. Man kann aber probieren, sich sozusagen durch diese Gefahren hindurch zu arbeiten. Man kann schauen, dass man sich so gut wie möglich schützt. Und da gilt halt wieder, dass man dann auf private Anlagen setzen muss, also nicht jetzt Dollar ist eine Staatsanlage. Also wenn ich einen Dollarschein habe, ist das ein Zahlungsversprechen der amerikanischen Regierung. Wenn ich einen Bond habe, ist es auch ein Zahlungsversprechen der amerikanischen Regierung. Wenn ich eine Aktie von Microsoft habe, ist was anderes. Ja, da habe ich einen Anteil der globalen Profite, die dieses Unternehmen mit diesen Dienstleistungen, die es verkauft, macht. Also muss ich hergehen als Einzelner und muss schauen, dass ich mir solche Einnahmequellen sichere, die eben aus privaten dynamischen Unternehmen kommen. Also ein breites gestreutes Aktienportfolio, hatten wir schon gesprochen. Möglicherweise auch, manche brauchen ja auch festverzinsliche Anlagen, also Anleihen, vielleicht dann aber auch eher Anleihen von guten Unternehmen als von zweifelhaften Staaten. Und dann halt Gold. Oder Bitcoin. Je nachdem.
Herr Mayer, herzlichen Dank. Das hat wie immer großen Spaß gemacht und ich hoffe, Sie geben die Hoffnung für die deutsche Wirtschaft nicht auf. Aber wir haben heute gelernt, es braucht, und das ist ja auch relativ offensichtlich, ja schon einen größeren Wurf, einen Neustart, wie Sie es gesagt haben.
Ja, also die Hoffnung gibt man nicht auf, aber es liegt schwere Arbeit vor uns.
Und Herr Mayer, ich hoffe, Sie haben ja heute Ihr Alter verraten, ich hoffe, Sie machen noch lange weiter. Das ist mein
Grund. Ja, danke schön. Ich hoffe, dass die Gesundheit es erlaubt.
Ich drücke Ihnen die Daumen. Herzlichen Dank.
Dankeschön,
Herr Lochner. Herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Also wir haben heute auch geklärt, ob wir produktiv sind oder nicht. Und ich hoffe, wir bekommen einen Daumen nach oben von euch und gerne Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.